Und wir kommen nun zu dem, was angeblich zum pessimistischsten und negativsten gehört, was die freien Radios Ihnen so anbieten. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Ich weiß gar nicht, warum das so pessimistisch sein soll, sagen mir jedenfalls Leute. Wir stellen doch hier nur Bücher vor. Häufig jedenfalls. So wie das folgende. Es geht darum, das Nachleben faschistoider Ästhetik in den Bildern der Gegenwart.
Ob man überhaupt von so einer originär nationalsozialistischen Ästhetik als solcher überhaupt sprechen kann, darüber lässt sich zunächst natürlich sicher streiten. Also es spricht natürlich einiges dafür, in der nationalsozialistischen Ästhetisierung des Politischen durchaus so eine genuin eigene nationalsozialistische Ästhetik zu sehen. Allerdings gibt es auch begründete Positionen, die darauf verweisen, dass der Nationalsozialismus eben kein genuin eigenes Repertoire ästhetischer Ausdrucksmittel hervorgebracht hat, sondern vielmehr bereits bestehende, also vergangene ästhetische Traditionen usurpiert und quasi fortgeführt hat. Es lässt sich sicher argumentieren, dass es so etwas wie eine Ästhetik des Nationalsozialismus gar nicht gibt, da quasi auch über die Zeit und den Kontext des Nationalsozialismus hinausweisend vergleichbare Bildprogramme zu finden sind. Dennoch würde ich sagen, dass sich der visuelle Nationalsozialismus eben aufgrund der medialen Mittel, die da so massiv eingesetzt wurden, derart tief im kollektiven Bildgedächtnis verankert hat und quasi unsere Wahrnehmung geprägt hat, dass bestimmte Bildsujets und so ganz charakteristische Motive ganz zwangsläufig in uns die Assoziation des Narzisstischen hervorrufen. Also es klingt alles vielleicht irgendwie vage, ja. Dennoch ist so das Gefühl, dass uns ein Bild, eine Darstellung oder eine Inszenierung als narzisstisch oder faschistoid empfinden lässt, eigentlich meist intersubjektiv und untrüglich. Wir wissen, wenn wir mit einer faschistoiden Ästhetik konfrontiert werden, löst das in uns ein Unbehagen aus. Das erkennen wir sofort, würde ich sagen.
Sagt Jelena Jatzo. Sie hat promoviert an der Goethe-Uni in Frankfurt und geforscht mit einem Schwerpunkt auf Bild- und Medienwissenschaften und Pop- und Internetkultur und hat sich, wie wir ja gerade gehört haben, auf einer bildwissenschaftlichen Ebene mit dem Nationalsozialismus und seinem Nachleben auseinandergesetzt. Kürzlich hat sie dazu eine Dissertation veröffentlicht, die sich dann nennt Postnarzissmus und Populärkultur, das Nachleben faschistoider Ästhetik in Bildern der Gegenwart. Sie erklärt, woher diese offensichtliche Faszination der Popkultur mit dem Nationalsozialismus überhaupt herrührt.
Ich denke, dass diese Persistenz des Nationalsozialismus als visuelles Motiv zum einen eben aus dieser wahnsinnigen und unleugbaren negativen Faszination, die von dieser bildgewaltigen Inszenierung, visuellen Inszenierung des Nationalsozialismus ausgeht. Also der Nationalsozialismus hat mit seiner Propagandamaschinerie eben aktiv seinen eigenen ikonografischen Mythos erschaffen. Ja, also kurz gesagt, wir haben heute so viele Bildderivate, nicht zuletzt deshalb, weil eben der Nationalsozialismus so viele Bilder von sich produziert hat. Ja, und was vielleicht auch entscheidend ist, ja, ist, dass er deshalb für die visuelle Kultur der Gegenwart so interessant ist, weil er eben Aufmerksamkeiten generiert. Unsere visuelle Popkultur interessiert sich eben für das Spektakuläre. Nationalsozialistisches Bildprogramm in der Popkultur bedeutet eben so ein Flirt mit einer Ikonografie des Drastischen. Aber wichtig ist, dass dieses Grausame, ja, im Pop keine konkrete Gestalt mehr, also die Verbrechen, das hat keine konkrete Gestalt mehr, sondern ist so eine ganz diffuse Chiffre des irgendwie Grausamen, ja, geworden.
Live.
Leibach steht in dieser Hinsicht, also in Bezug auf NS-Ästhetik, ein totales Unikum da, würde ich sagen. Und in Life is Life entwerfen die so eine assoziative Nähe zu Heimat- und Naturdarstellungen des Nationalsozialismus. Ja, also diese Bilder uniformierter, so soldatisch stramme Haltung bewahrender Männer in dieser imposanten, erhabenen, alpinen Bergkulisse, das knüpft ikonografisch an Bilder Hitlers und seines militärischen Gefolges auf dem Obersalzberg an. Das heißt, die Abbildungslogik entwirft hier so eine Gleichung zwischen Natur und Subjekt. Die Natur ist hier ganz klar männlich kodiert und das merkt man auch im Gesang, ja, so ein obszön heroischer Männlichkeitspathos, der auch in dem Sound da mitschwingt, ja. Und ebenso herrschaftlich, quasi unverrückbar und überpotent wie diese Berge erscheinen dann quasi auch die Protagonisten. Und was Leibach hier machen, ist eben, sie liefern auf Bildebene eine völlig übersteigerte Identifikation mit Heimatideologien und setzen diese visuell in Referenz zu diesen Naturphantasmen des Nationalsozialismus. Und diese fast schon so travestiehafte Überidentifizierung. Ja? In ihrem Manifest erheben Laibach, die ja aus dem künstlerischen Kontext der neuen slowenischen Kunst kommen, erheben in ihrem Manifest ja den Anspruch, totaler als der Totalitarismus sein zu wollen. Und genau damit konstruieren Laibach das genaue Gegenteil, nämlich so eine substanzielle Desidentifikation, ihre Übertreibung totalitärer Ästhetik und eines archaischen Männlichkeits, Pathos mündet letztlich in eine Form des Ikonoklasmus, weil dieser faschistoide Habitus ist so als ein Angriff auf den Faschismus durch Überkodierung seiner Zeichen zu verstehen. Also als eine Strategie der Subversion durch Affirmation oder eine, wenn man so will, Pseudo-Affirmation zu werden. Every minute in the hour,
we don't think about the rest. Laibach, also eine Band, die einen eher einen bewussten Umgang vielleicht mit den Bildern, die sie produzieren, pflegt und sich damit auch auseinandersetzt, vielleicht auch kritisch auseinandersetzt. Das ist was, was man vielleicht nicht allen, vor allem Popkünstlern, Künstlerinnen zutraut. Andererseits werden auch in der Veröffentlichung von Jelena Jazzo zu Postnarzissmus und Populärkultur andere Beispiele genannt, wie zum Beispiel Rammstein, Nicki Minaj und auch Lady Gaga kommt in ihrem Buch vor.
Bei Lady Gaga vielleicht ganz interessant ist, dass die NS-Ästhetik hier eingebettet wird in so eine sehr kitschig, glamouröse, campy Ästhetik, wie sie eben dieser Figur Lady Gaga und ihrem Oeuvre sehr entspricht. Ja? So weisen die Kostüme, die du angesprochen hast, deutliche Bezüge zu SS-Uniformen auf, sind aber gleichzeitig so Lackledern glänzend und werden mit Netzstrümpfen kombiniert. Und diese die Tanzchoreografie oszilliert ja zwischen so militärisch harten Marschschritten und so ganz effeminierten Gesten in einer Revue. Und genau in diesem Gegensatz, ja, diesem Nebeneinander, einem Nebeneinander von Kitsch und Tod, Todessemantiken durchziehen das Video ebenfalls ganz deutlich. Also auch die SS-Uniform weist ja eine hohe Todessemantik auf. Und genau darin, also in dieser Juxtaposition von Kitsch und Tod, sieht Sol Friedländer ein Wesensmerkmal von faschistoider Ästhetik. Und das finden wir in diesem Video ganz eindrucksvoll wieder.
Ob nun Lady Gaga, Laibach, Rammstein oder König der Löwen, man sieht es, wie dort Bilder reproduziert werden des Nationalsozialismus. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ob das Ganze eine Bedenklichkeit hat, ob Popkultur dann eher insgesamt ein unreflektiertes, affirmatives Fortleben solcher Bilder ermöglicht oder ob die Popkultur da eher einen kritischen, erinnernden Umgang mit den Bildern des NS auch finden kann.
Auf der einen Seite sind die Werkzeuge der Popkultur eben vielleicht nicht unbedingt die besten, um den Nationalsozialismus und seine Bilder zu dekonstruieren. Auf der anderen Seite finden wir ja gerade Beispiele wie Laibach, in denen das ganz klar, da zweifelsohne der Fall ist und die eben dieses Potenzial, dekonstruktivistisch zu wirken, durchaus haben. Ja. Insofern kann ich quasi in toto sagen für die Popkultur, dass ich dem gelassen entgegenblicke, also da wenig problematisches Wetter, hingegen so populärkulturelle Phänomene hingegen. Diese Unterscheidung zwischen Pop und populärer Kultur ist vielleicht nicht unwichtig. Das würde ich hier viel stärker problematisieren, ja. Beispielsweise so ZDF-TV-Film-Events, wie sie genannt werden, wie Unsere Mütter, Unsere Väter, also ganz klar populärkulturelle Produkte. Sowas ist ja eine also nicht enden wollende Masse dieser immer gleich patinösen Inszenierungen des Nationalsozialismus, die finde ich tatsächlich sehr viel erkenntnisfeindlicher, weil sie in so scheinbar realitätsnahen Erzählkontexten viel Problematischeres tun, nämlich diese immer gleichen Entschuldungsnarrative transportieren, Opferrollen verkehren etc. Ja, also das heißt, populäre Kulturphänomene sind für mich, finde ich, schwieriger als Popkultur, die eben in ihrer offensichtlichen Künstlichkeit, in der Künstlichkeit einer Lady Gaga, ja, als weniger problematisch anzusehen sind, aus meiner Sicht.
Das sagt Jelena Jazzo. Man kann mehr über ihre Gedanken lesen, sogar ihre Gedanken an sich lesen, in Postnarzissmus und Populärkultur ihrer Dissertation, in dem es um das Nachleben faschistoider Ästhetik in Bildern der Gegenwart geht. Diese Dissertation ist erschienen im Transkript Verlag, hat 284 Seiten und kostet 34 Euro.
Danke, Nina. Und wo wir thematisch dabei waren, also beim Nachleben faschistischer Ästhetik, bleiben wir bei einem Zombie, die neue Rechte. Es gibt ein Buch von Volker Weiß, es wird Land auf, Land ab besprochen und zu Recht, denn das Buch heißt Die autoritäre Revolte und ist eine sehr kluge, reflektierte Auseinandersetzung mit dem, was man neue Rechte nennen könnte, also all jenen, die das gute Leben nicht im Blick haben. Wir hören Volker Weiß, Historiker aus Hamburg.
Wenn man ist natürlich moderater im Auftreten geworden, man ist wesentlich moderner geworden, wenn wir an die ja viel diskutierte identitäre Bewegung denken, die ja auch in diesen neurechten Kosmos hineingehört, die ja mit popkulturellen Elementen arbeiten. Aber all das ist eben gar nicht so neu, weil auch die Rechte wie jede politische Bewegung immer schon gezwungen war, sich mit den neuesten Methoden der Agitation auch zu befassen und diese anzuwenden. Ich schlage ja letztendlich einen Bogen, der sehr weit auch zurückreicht. Und da kann man sehen, die großen Themen sind natürlich ethnokulturelle Identität, wie es dann genannt wird, also ein ethnischer Volksbegriff und immer das Wir gegen die anderen. Da ändert sich relativ wenig, ebenso in den Vorstellungen von Autorität, Tradition, wie ein Staat aufgebaut werden soll und so weiter. Es wird smarter verkauft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Debatte in Deutschland, wenn es um Rechts geht, mir auch zu stark fokussiert auf das Dritte Reich und da wird dann häufig unterschlagen, dass es da auch einen langen, langen Vorlauf gab und wir erleben gerade bei den neuen Rechten einen Rückgriff auf die Vorgänger der Nationalsozialisten und weniger auf die Nationalsozialisten selber. Was jetzt neu in diesen Kreisen ist, man ist wieder gegenwärtiger, man bezieht sich auf ganz konkrete gesellschaftliche Konflikte. Die letzten Jahrzehnte waren diese rechtsintellektuellen Strömungen, wie man sie nennen könnte, doch eher in der Theorie verhaftet geblieben. Jetzt hat man den Schritt in die Aktion wieder hineingewagt und bewirkt damit natürlich auch mehr, erreicht wesentlich mehr Leute. Also was sich da gewandelt hat, ist wieder eine Abkehr vom stark elitär-theoretischen Ansatz, den die sogenannte Neue Rechte seit den 70er Jahren eigentlich verfolgt hat, in Westdeutschland zumindest, und doch wieder jetzt hin auch zu großen Bündnissen, was dann dazu führt, dass Akteure der Neuen Rechten bei Pegida auf der Bühne standen.
Die heutige Konjunktur der Neuen Rechten und ihre zunehmende Bündnisfähigkeit sind allerdings nicht unbedingt etwas ganz Neues. Neue Rechte haben immer wieder versucht, sich jenseits elitärer Theoriezirkel zu betätigen und politischen Einfluss zu gewinnen. So erfolgten die ersten Betätigungsversuche der Neuen Rechten im Umfeld der NPD. Armin Mohler war in den 70er Jahren Berater und Redenschreiber von Franz Josef Strauß in Bayern. Im Grunde sind die Aktionen der konservativ-subversiven Aktion von Götz Kubitschek in den 2000er Jahren als Übungsvorlauf der identitären Bewegung zu bewerten. Nichtsdestotrotz verzeichnen die publizistischen Organe der Neuen Rechten seit Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« einen erhöhten Absatz. Ihre Zusammenhänge erfreuen sich einem regen Zulauf und sie selbst glauben sich im Bündnis mit Pegida nun im 68 der Rechten. Betrachtet man die Slogans dieser Zusammenhänge näher, so stechen hier die Abgrenzung von Abendland und Morgenland, die Verteidigung Europas gegen den Islam hervor. So mag es zunächst überraschen, dass das Buch »Die autoritäre Revolte« von Volker Weiß schon im Verlagstext mit einer anderen These daherkommt. Sogenannte Abendländer und Islamisten sind in ihrem Kampf gegen Selbstbestimmung Waffenbrüder.
Na, ich finde, das liegt schon sehr stark auf der Hand, wenn man sich als großes Beispiel die Rollenbilder anschaut, die beide Strömungen propagieren, wenn es um Geschlechterrollen geht. Da herrscht auch in der Neuen Rechten ein sehr primitiver Maskulinismus vor. Wenn wir an ein Buch denken, das gerade im Antaios Verlag publiziert wurde, eines amerikanischen Autors Jack Donovan, Der Weg der Männer, da wird also ein Kämpfer- und Kriegerkult letztendlich entfaltet, der genauso von dschihadistischer Seite kommen könnte. Das ist das eine. Und das andere, das ist eigentlich eine sehr alte Debatte, die bereits während des Kalten Krieges geführt wurde in der Neuen Rechten. Damals hieß die Frage, wie geht man eigentlich um mit Sowjetunion und USA? Und neurechte Autoren wie Armin Mohler, der zu den zentralen Köpfen dort gehörte, haben sehr früh gesagt, die Sowjetunion ist gar nicht das Hauptproblem. Die Sowjetunion ist ein äußerer Gegner, den wir im Kalten Krieg auch in Schach halten können mit klassischen militärischen Mitteln. Unser Hauptproblem ist die Anwesenheit der Amerikaner in Westeuropa. Unser Hauptproblem, wurde dann eben gesagt, ist vor allem der amerikanische Kultureinfluss, der alles aufweicht, was das eigentlich Deutsche sei. Und diese Debatte wird jetzt weitergeführt, und das fand ich hochinteressant, da habe ich dann auch Texte verglichen. Diese Debatte wird weitergeführt an die Stelle der Sowjetunion ist gewissermaßen der Islam getreten, also der politische Islam. Und die Argumentation ist identisch. Da sagt man eben auch, der politische Islam ist ein äußerer Gegner, der bedroht uns durch Einwanderung. Aber der Hauptgegner ist eigentlich, und da kommt man dann wirklich auch mit Krankheitsmetaphern, der Hauptgegner ist die Immunschwäche der eigenen Kultur, die dann verursacht wurde, heißt es, durch die amerikanischen Kultureinflüsse nach 1945. Dann ist man sehr schnell bei der Frage der Kriegsniederlage wieder. Das ist also eine sehr alte Argumentation, die jetzt wieder belebt wurde. Und wenn man tief in die Texte, in die Publikationen der neuen Rechten reingeht, dann findet man das dann auch tatsächlich. Da darf man sich nicht täuschen lassen von der auf dem ersten Blick ja stark anti-islamischen Agitation. Der Islam galt der deutschen Rechten traditionell, da kann man bis ins Kaiserreich zurückgehen, eigentlich immer als Verbündeter. Ja, weil man wesentliche Werte wie eben Männlichkeit, Kriegerkultur, die Ablehnung liberalen Denkens, die Ablehnung ja einer westlichen Moderne, man hat diese Werte immer geteilt. Und die Feindschaft, die jetzt gepflegt wird, ist eigentlich eine Feindschaft gegen die Einwanderung und keine grundsätzliche. Also bei den ganz radikalen Denkern ist es letztendlich so, dass man sich ein strategisches Bündnis mit dem Islam vorstellen könnte gegen vor allem die Amerikaner, wenn der Islam auf seiner Seite des Mittelmeeres bleibt, wie es dann heißt.
Dass Volker Weiß der neuen Rechten eine eigentliche Nähe zu ihrem vermeintlichen Gegner, dem Islam, nachweist und dass sein Buch darüber hinaus analytisch scharf die Zusammenhänge der neuen Rechten durchleuchtet, das bringt deren Vertreter mitunter auf die Palme. Götz Kubitschek, Herausgeber der neurechten Zeitschrift Sezession und Mitbegründer der neurechten Denkfabrik Institut für Staatspolitik, der ließ es sich nicht nehmen, bei der Leipziger Buchmesse am Stand des Klett-Cotta Verlags herumzupöbeln und seinen Ausraster nachher auch noch im Netz lang und breit auszuwälzen. Es scheint, als ob hier jemand getroffen worden wäre. Wenn man bei Götz Kubitschek verweilt, der ist ein Beispiel dafür, dass die neue Rechte immer wieder auch mit religiösen Begründungsversuchen daherkommt.
Wenn Sie es jetzt von einem gläubigen Christen hören wollen, also dieses deutsche Volk ist eben ein Entwurf Gottes. Und es ist eine besondere Art, durch die Geschichte zu gehen, so mit allen Höhen und Tiefen.
Amen.
Also ich sehe erstmal in Religion und Nationalismus oder Autorität keinen großen Widerspruch. Historisch haben die immer zusammengehört. Wenn wir ins 19. Jahrhundert schauen, und ich bin ja Historiker, ich schaue dann immer in die Vergangenheit, da haben wir bereits ganz stark das Bündnis von Thron und Altar. Also das ganz klassische Herrschaft in Europa war immer gebunden auch an einen religiösen Legitimitätsdiskurs. Und da gibt es natürlich Elemente, die jetzt auch einfach wiederbelebt werden, also dass die nationale Kultur und die religiöse Identität, die als die eigentliche dann gesehen wird, auch wenn das Konstrukte letztendlich sind, soll dann eben wieder verteidigt werden und da beruft man sich ja eben wieder auf restaurative Modelle. Das hängt auch damit zusammen, dass der große Gegner letztendlich auch gesehen wird in der Kultur Wende von 1968 vor allem. Und das war ja ein Prozess, der sich auch sehr stark gegen traditionelle Institutionen wie die Kirchen und traditionelle Autoritäten gerichtet hat. Und wenn man 68 revidieren will, dann muss man eben auch diese klassischen Autoritäten wieder bedienen. Für die neue Rechte kommt allerdings hinzu, dass sie in Deutschland nicht unbedingt nur christlich orientiert ist. Es gibt noch einen zweiten Flügel, genauso in Frankreich, in der Nouvelle Droite, den man als im Prinzip neopagan, also oder wie man landläufig sagen würde, heidnisch bezeichnen würde. Als ein Beispiel fand ich da sehr treffend, dass sich ja Björn Höcke gemeldet hat, als es um die angebliche Verteidigung des Abendlandes ging und gesagt hat, ja, er vermisst aber in der Berufung auf die christlich-jüdische Tradition dann den germanischen Inhalt und den antiken. Also da gibt es auch noch einen Flügel, der tatsächlich dann eher in sehr traditionell völkischen und weniger religiösen Kategorien denkt.
Das Buch von Volker Weiß über die neue Rechte ist wissenschaftlich, doch es ist parteiisch. Es ruft auf zum Kampf gegen die autoritären Zumutungen der neuen rechten Bewegungen. Es ist allerdings eine Frage, die sich angesichts aller detaillierten Informationen tatsächlich stellt. Was tun gegen die neue Rechte?
Ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die Werte der Aufklärung hochzuhalten. Also immer zu reflektieren und sich nicht von Ressentiments leiten zu lassen. Es gibt ganz stark die Strategie bei diesen Leuten bis hin in die AfD hinein, wo es auch erklärt wird, nicht sachlich, sondern letztendlich mit Affekten zu arbeiten, mit Emotionen zu arbeiten, Ängste zu schüren. Da darf man sich eben nicht kirre machen lassen von. Und man muss die Leute kennen und man muss sie benennen. Man darf sie eben nicht als Konservative durchwinken, wie das doch viel zu stark in den Medien der Fall immer wieder ist. Man muss eben auch klar und deutlich zeigen, wo kommen die her, wo wollen die hin, und da gibt es starke faschistische Einflüsse mittlerweile.
Die Werte der Aufklärung verteidigen und die neue Rechte erkennen und benennen, zwei Richtlinien zur Beantwortung der Frage, was gegen die neue Rechte zu tun sei. So wichtig diese zwei Punkte sind, sie mögen für eine konkrete Betätigung zu allgemein bleiben. In der Zwischenzeit sei die Lektüre des Buches von Volker Weiß allemal empfohlen. Es trägt den Titel »Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes«. Es hat 304 Seiten und ist für 20 € bei Klett-Cotta zu erwerben.